Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 27. September 2009. Es ist die dritte Predigt in der Reihe Kraftquellen für den Alltag. Heute geht es um den Heiligen Geist. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Verglichen mit dem Universitätsbetrieb hier in München ist das Studieren in Würzburg eine sehr, sehr familiäre Geschichte. Es hatte etwas sehr Beschauliches, wenn wir von der Musikhochschule durch den Residenzgarten zur Mensa gingen, vorbei an Skulpturen und großen alten Bäumen, ehrwürdigen Gebäuden, im Grunde genommen im Grünen, von einem Ort zum anderen und wieder zurück. Auch die Mensa in Würzburg war sehr speziell. Während es damals in vielen Mensen ganz einfaches Kantineessen gab mit Riesenschlangen, gab es in Würzburg ein Essen, das aus verschiedenen Komponenten bestand. Man konnte frei wählen und der absolute Hit, war auf einmal Wildgulasch. Ein- oder zweimal die Woche war Wildgulasch im Angebot. Man konnte sich ein Schälchen mit Knödel, Pommes oder Spätzle nehmen. Sogar, weil es Bayern war, ein Bier. So lange, bis auf der ersten Seite der Bildzeitung Schlagzeile war, dass der Hirsch ein Känguru war. Wir hatten die Lektion verstanden. Nicht überall, wo Hirsch draufsteht, ist Hirsch drin. Wahrscheinlich stand aus Marketinggründen nicht Hirsch auf dem Plakat, aber wer in Bayern rechnet bei Wildgulasch mit Knödel, dass das Fleisch vom Känguru stammt? Übrigens gibt es am nächsten Sonntag, wenn ich es recht verstanden habe, hier beim Gemeindemittagessen Knödel. Sowas gibt es beim Christsein, nämlich nicht überall, wo Christ draufsteht, ist Christ drin. Und davon handelt eine Geschichte aus der Gründerzeit der christlichen Kirche. Die Apostelgeschichte erzählt, dass Paulus das Hochland durchwanderte und nach Ephesus kam und dort etliche Jünger fand. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass ein Heiliger Geist ist. Paulus sprach zu ihnen: Worauf seid ihr dann getauft? Sie sprachen: auf des Johannes Taufe. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, dass sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte, das ist an Jesus. Da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Heute ist die dritte Predigt in der kleinen Reihe Gottes Kraftquellen für den Alltag. Der Heilige Geist ist die Kraft, die Jesus uns verheißen hat, dass wir sie in unserem Alltag haben und die unseren Alltag unterscheidet von unserem Alltag, wenn wir ohne Jesus leben. Ich habe die Grundzüge dieser Predigt schon vor einem halben Jahr einmal gehalten, aber ich möchte sie hier noch einmal wiederholen, weil ich das ein so wichtiges Thema finde, dass wir begreifen und immer mehr beginnen, in dieser Wirklichkeit des Heiligen Geistes zu leben, weil nur das macht den Unterschied. Die Gemeinde Gottes ist ein Völkchen von Leuten, die eben nicht nur sich in der Horizontalen bewegt, sondern die Vertikale im Blick hat und damit rechnet, dass Gott und Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes in unseren Alltag hineinwirkt. Und das, denke ich, das ist die Sache, die wir immer wieder neu begreifen müssen für uns. Und beginnen müssen, am Montag und Dienstag wirklich aus dieser Perspektive heraus zu leben. Das Thema Heiliger Geist, ich habe es gegenüber dem Stand des Programmes noch mal ein bisschen einfacher formuliert. Heiliger Geist, Gottes Hilfe für Jesus Nachfolge im Alltag. Gottes Hilfe für Jesus Nachfolge im Alltag. Darum geht es in dem gerade gehörten Bericht. Und ein erster Gedanke: Geh Gottes Weg mit dir ganz. Geh Gottes Weg mit dir ganz. Anfang der 50er Jahre ist der Paulus im anatolischen Hochland unterwegs und so kommt er auch in die Hafenstadt Ephesus. Und wir hören, dass er dort einige Jünger fand. Das heißt, er traf dort Leute, die sich offensichtlich zu Jesus bekannten. Doch Paulus weiß, nicht überall, wo Christ draufsteht, ist Christ drin. Wie beim Hirschgulasch. Und deswegen fragt er nach, was denn eigentlich drin ist. Er fragt: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und die Antwort mutet für uns relativ hart an. Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Kriterium, ob jemand Christ ist, ist für Paulus die Erfahrung des Heiligen Geistes. Vielleicht verwundert dich das. Es hat mit einer sehr wichtigen Gesetzmäßigkeit zu tun, die uns der Bericht neben der Historie vermitteln möchte. Anfang September war ich zu einem Vortrag auf einer Pastorenfortbildung. Das Thema, zu dem ich gefragt worden bin, hieß Alltagsspiritualität. Hintergrund ist einfach das Phänomen, das viele, viele Leute in unseren Gemeinden ratlos macht. Nämlich, dass wir sagen, ich glaube, was in der Bibel steht. Und dass diese Leute in der Gemeinde aktiv sind, dass sie regelmäßig in den Gottesdienst kommen und dennoch erleben sie den Glauben im Alltag defizitär. Viele klagen, der Glaube ist farblos oder ohne Sinn, wenig tragfähig. Sie vermissen Begeisterung. Wo ist der Haken? Als Junge faszinierten mich Schwalben oder auch heute, bloß ich sehe kaum mehr welche. Zumindest dort, wo wir wohnen, sehe ich keine Schwalben mehr. Was mir an den Schwalben gefallen hat, ist einerseits das Gefieder. Das ist einfach schön, der Kontrast, das Schwarz und das Blau oder das Weiß und das Blau. Und dann eben die Nester, dass sie so speziell sind und wie sie tatsächlich wie Fledermäuse unglaublich schnell und zielgerichtet in der Gegend herumschießen und ihre Beute finden. Wenn der Sommer zu Ende ging, sammelten sich dann auf den Stromleitungen so die ganzen Schwalben. Und ich kann heute diese Wehmut noch empfinden, weil ich ganz genau wusste, in ein, zwei Tagen sind die ganzen Leitungen, die ganzen Dächer wie leergeräumte Regale. Traurig. Keine Vögel mehr, die da in der Luft herumschwirren und spielen. Wir wissen, Schwalben sind Zugvögel, haben eine innere Uhr, einen Instinkt, der ihnen ganz genau sagt, wo es hingeht, wo sie Sicherheit haben, wo sie haben eine innere Uhr, einen Kompass, sie fliegen los und wissen, wohin die Reise geht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wir alle, jeder von euch, hat eine solche innere Steuerung. Gott hat sie in euch angelegt. Die Bibel sagt darüber, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das heißt, wir sind so gestrickt, dass wir eine Sehnsucht nach Gott in uns tragen. Jeder Mensch hat einen Instinkt in sich, der ihn fragen lässt nach dem Schöpfer, der ihn ins Leben gesetzt hat. Neben Ohren, Augen, Herz und anderen Organen haben wir ein Steuerungsorgan, das uns zur Gottsuche veranlasst und auch Orientierung gibt. Und jetzt zurück zur Frage, warum kommen manche Gläubige in eine Art Midlife-Crisis ihres Glaubens? Gibt es sicherlich sehr verschiedene Gründe, aber eine Möglichkeit ist, weil sie sich von diesem inneren Steuerungsorgan nicht den Weg zeigen lassen, wohin ihre Reise gehen soll. Wenn wir irgendwann, vielleicht in nächster Zeit, ein Gemeindezentrum bauen, bin ich sicher, das entstehende Gebäude wird von einem Baugerüst umgeben werden. Dieses Baugerüst hilft, dass eben der Bau hochgezogen werden kann, dass der Bau gelingt. Für jemanden, der an der Schwelle zum Glauben steht oder neu zum Glauben kam, ist die Gemeinde die allerwichtigste Hilfe, wie so ein Baugerüst. Denn die Gemeinde sorgt dafür, dass eben dieser Glaube sich überhaupt mal aus dem Boden hebt und entwickelt. Aber wie beim Hausbau das Baugerüst mit zunehmender Fertigstellung seine Bedeutung verliert, so verliert die Gemeinde ihre Funktion für das geistliche Wachstum, je länger man Christ ist. Denn es geht ja beim Glauben nicht primär um die Beziehung zur Gemeinde, sondern um die Beziehung zu Jesus. Mit dem Ziel eines Jesus, eines Christus-orientierten Alltags. Und das Problem, weswegen manchen Christen auf seltsame Weise die Begeisterung verloren geht, trotz aktiver Gemeindezugehörigkeit, liegt daran, sie gehen Gottes Weg mit ihnen nicht ganz. Denn zum Christsein gehört, was die Bibel die Erfahrung des Heiligen Geistes nennt. Weil der Heilige Geist uns hilft, dass wir in unserem Alltag von Gott ergriffen und berührt leben können. Wenn Paulus die Christen in Ephesus nach der Erfahrung des Heiligen Geistes fragt, will er für diese Gesetzmäßigkeit für Glaubens- oder Lebensentwicklung sensibilisieren. Seine Frage nach der Erfahrung des Heiligen Geistes ist auch der Impuls an dich. Geh Gottes Weg mit dir ganz. Mach nicht auf halber Strecke Halt. Geh Gottes Weg mit dir ganz. Und Paulus sieht den Schlüssel dazu in der Erfahrung des Heiligen Geistes. Was bedeutet das? Dazu ein zweiter Gedankenkreis. Mach Jesus zum Lebensmittelpunkt. Mach Jesus zum Lebensmittelpunkt. Nachdem die Jünger mit dem Heiligen Geist nichts anzufangen wissen, bohrt Paulus weiter nach und fragt sie sehr penetrant nach der Taufe nach. Habt ihr den Heiligen Geist nicht erfahren? Dann sagen sie, nein, haben noch nie davon gehört. Worauf seid ihr dann getauft? Sie sagen, auf des Johannes Taufe. Und dann fängt Paulus an und sagt, ja, der Johannes, der hat mit Wasser getauft, aber er hat gesagt, es kommt einer nach, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen und hält da so einen Vortrag. Er referiert und gibt eine kleine Nachhilfestunde zum Thema Taufe. Warum ist Paulus an der Stelle so pedantisch? Für Paulus ist klar, der Herr ist Geist. Das heißt, der Heilige Geist, den Jesus seinen Freunden verheißen hat, ist mehr als nur ein Geschenk, das Jesus, der im Himmel thront, von oben runtergibt auf seine Menschen. Der Heilige Geist ist für Paulus die unmittelbare Präsenz der Gegenwart Jesu im Alltag. Deswegen sagt er, der Herr ist der Geist, Jesus ist um euch, Jesus ist neben dir. Kein anderer Autor des Neuen Testaments verweist so deutlich auf den Geist wie Paulus. Und wenn Paulus vom Geist redet, will er sagen, Christsein ist ein Leben, bei dem Jesus ganz und gar der Lebensmittelpunkt ist. An das muss ich mich ja ganz neu gewöhnen. Wir wachsen auf und Christsein ist für uns so selbstverständlich. Wir wachsen auf und kennen die Geschichten von Jesus. Das ist alles so selbstverständlich. Aber ich muss lernen, in meinem Alter tatsächlich damit zu rechnen, dass Jesus neben uns ist, dass Jesus eine Realität ist. Und das zeigt die Taufe, indem sie auf den Namen Jesu geschieht. Obwohl Jesus nicht mehr leibhaftig da ist, wird er für die ersten Christen zum Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens. Petrus und Johannes klären die Behörden, die ratlos sind darüber, über Jesus auf und sagen, in keinem anderen ist das Heil. Das heißt, es ist einfach das Ultimative für unser Leben. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Leuten gegeben, durch den sie auf einen grünen Zweig kommen mit ihrem Leben. Immer wieder treffe ich eben Christen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. Sie sind aktiv, sie bejahen das Glaubensbekenntnis und doch haben sie den Eindruck, sie treten auf ihrer Reise durch das Land des Glaubens auf der Stelle. Manche bemängeln, die Gemeinde helfe ihnen nicht. Das mag ja auch manchmal sein, aber manche tragen sich dann auch mit dem Gedanken, in eine andere Gemeinde zu wechseln, das kann ja auch einmal kein Fehler sein. Aber im Gespräch stellt sich oft heraus, Gott ist nicht wirklich ihr Lebensmittelpunkt. Theoretisch vielleicht schon, aber praktisch nicht. Nicht im Alltag. Hier ist der Sitz im Leben eines geistlichen Grundsatzes, den Jesus einmal seinen Freunden so formulierte. Niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Anstelle von Mammon setze ein, was dich von Gott abhält. Abhängigkeiten, Kaufsucht, Spielsucht, Alkohol oder Pornografie oder Beziehungen, eine emotionale oder eine körperliche Affäre, andere Beziehungen oder Freunde, die dich von Gott wegbringen, oder Emotionen, Depressionen, Wut, Verdrängung von Gefühlen oder einfach deine Prioritätensetzung. Zu viel Zeit mit dem Fernseher, zu viel Zeit im Internet, zu viel Zeit mit E-Mails, mit PC, Filmen oder Einkaufen, irgendwas. Für Jesus ist die Priorität klar. Trachte zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles zufallen. Versteht ihr? Jesus ist kein Kostverächter. Jesus will nicht sagen, er soll nicht das Oktoberfest oder irgendwas Schönes machen. Jesus will sagen, tu das eine und lass nicht das andere. Nächste Woche ist Erntedankfest. Da ist der erste Predigtext fürs Erntedankfest die Geschichte vom reichen Kornbauer. Da sagt Jesus nicht, du darfst kein Reichtum haben. Aber Jesus sagt, sorg fürs Materielle, aber vergesst darüber nicht, auch auf dein himmlisches Konto einzuzahlen. Versteht ihr den Unterschied? Jesus will nicht, dass wir als Asketen durch die Welt gehen. Aber Jesus sagt, es gibt mehr als das Materielle. Früher im Chemieunterricht gab es Verwandlungsexperimente. Da sind Stoffe von einem Aggregatzustand in den anderen verwandelt worden. Von flüssig nach fest und so weiter. Was war nötig? Ist klar, Hitze ist nötig dazu. Mit dem Bunsenbrenner, der wurde darunter gehalten, so lange, bis es grün wurde oder blau oder irgendwie sich was verändert hat. Wenn du Jesus in deinem Leben Raum gibst, hörst du ihn vielleicht sagen, niemand kann zwei Herren dienen. Das ist wie so ein Bunsenbrenner, der dir es heiß macht. Du weißt ganz genau, dass es stimmt, äußerst du dich, dann kommt was zum Brodeln, wie so in einem Reagenzglas. Dann kriegt vielleicht auch mal der Pastor eine ab oder irgendjemand anderes. Aber du weißt eigentlich innen drin, eigentlich geht es da um diese Wahrheit. Niemand kann zwei Herren dienen. Vieles gerät in Schwingen. Das ist alles nicht angenehm. Allen, die solche Schwingungen in sich wahrnehmen, möchte ich jetzt eine ganz wichtige Botschaft sagen. Glaub mir, nur auf diesem Weg erfährst du die heilvolle Kraft von Gottes Geist. Eine Geburt ist von Wehen begleitet. Wenn du mit deinem Leben unzufrieden bist, möchte Gott dir durch den Glauben an Jesus Erneuerung schenken. Eine Veränderung, die so radikal ist, als würdest du den Aggregatzustand verändern. Das geht nicht ohne Schmerzen ab. Aber das Ergebnis Das ist was Wunderbares. Ja, da lachen Leute, die gerade aktuell betroffen sind. Aber es ist doch so, es ist ein wunderbares Gleichnis. Und wir merken, dass es an vielen Stellen in unserem Leben tatsächlich Gottes Schöpfung nach diesen Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien tickt. Darum mach Jesus zum Lebensmittelpunkt. Wie? Dazu ein letzter Gedanke. Nimm dir Zeit, deine Beziehung zu Gott zu entwickeln. Wie der Paulus die Nachhilfe in Glaubenslehre beendet hat, heißt es dann, da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie redeten in Zungen und weissagten. Allein darüber könnte ich lange nachdenken. Ich will es kurz machen, aber ich bin fasziniert davon, wie einfach der Paulus aus dem Neuen Testament aus sagt, dort, wo jemand zum Glauben kommt, da den taufen wir, den nehmen wir auf in die Kirche. Wir sind da an den Stellen oft viel zu zögerlich. Natürlich, man kann da auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber ich finde das sehr bemerkenswert, wie Paulus den Entschluss von Menschen hier ernst nimmt. Dreierlei möchte ich dazu noch sagen. Erstens, Taufe und Erfahrung des Heiligen Geistes gehören zusammen. Wenn hier zuerst die Taufe berichtet wird und danach, dass die Leute vom Heiligen Geist erfüllt sind, ist nicht gemeint, der Heilige Geist sei so eine zweite, spätere, extra Segnung. Hier wird gesagt, Taufe und die Erfahrung des Heiligen Geistes, der den Glauben wirkt, die gehören zusammen. Weil Taufe und persönlicher Glaube zusammengehören. Deswegen geht ja bei uns, sage ich mal, eine Kindertaufe nicht automatisch in die Erwachsenentaufe, in die Aufnahme in die Kirchengliedschaft über. Sondern wir sagen, unsere Kinder sollen irgendwann einmal frei für sich, wenn sie entsprechend reif geworden sind, für sich eine Entscheidung treffen. Müssen Sie keinen Glauben haben, wie ein Erwachsener, wie ein 50-Jähriger. Aber Sie sollen für sich eine Entscheidung treffen. Wir tun das nicht mit der Taufe. Wenn wir sagen, zum Wesen christlicher Glaubens gehört ein bewusstes Ja zu einem Leben mit Gott. Bei der Taufe kleiner Kinder nehmen wir sie als Kirchenkinder auf. Für den Schritt in die volle Kirchenmitgliedschaft erwarten wir dann aber ein persönliches Ja. Dies geschieht in der Aufnahmefeier. Wir legen die Hände auf, segnen sie, so wie das dieser Text erzählt. Zweitens, der Heilige Geist wirkt im Ganzen eines christlichen Lebens. Wenn hier erzählt wird, dass die Taufe begleitet war von ekstatischen Erfahrungen, dann ist das so. Das ist eine Realität, auch heute, auch unter uns. Aber es wäre falsch, das Wirken des Heiligen Geistes auf diese Geisterfahrung festzulegen oder einzuschränken. Gerade der Paulus zeigt, dass das Wirken des Geistes primär im Ganzen eines Lebens aus Glauben zu sehen ist. Eben auf der anderen Seite der Ägäis, in Korinth, grenzte man die Geistwirkung auf spektakuläre, ekstatische Erfahrungen ein und sagte, nur das ist die Erfahrung des Geistes. Paulus wies diese Auffassung energisch als verkehrt zurück. In einem ausführlichen Schreiben an die Korinther fordert er die Gemeinde auf, das neue Leben aus Glauben insgesamt als die Wirkung dieser wunderbaren göttlichen Kraft zu verstehen, die man Heiligen Geist nannte. Er betont, wenn ich mit Engelszungen redete oder mit Menschenzungen, wenn ich prophetisch reden könnte oder wüsste alle Erkenntnisse und hätte den Glauben, dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, das heißt, dass das Ganze im Alltag dann auch funktioniert und sich bewahrheitet, dann wäre das alles, hätte das keinen Wert. Die Haltung, die Jesus mit dem Ausdruck Liebe bezeichnet, das ist die Summe des Glaubens. Und all das, was wir da tun, soll sich bewähren in einem Leben in der Liebe. Auch hier, finde ich, ist ein interessanter Punkt, dass wir nicht so kleinkariert denken dürfen. Es ist nicht die Frage, ekstatische Erfahrungen, Zungenreden, ist das richtig und das andere falsch oder andersherum, sondern es sind Möglichkeiten, wie der Geist sich zeigt, wie er sich zeigen sollte. Aber wir können sie nicht gegeneinander ausspielen. Drittens, die elementarste Erfahrung des Heiligen Geistes geschieht im Gebet. Der Heilige Geist äußert sich für Paulus vor allem in Gottvertrauen, wie Jesus im Vaterunser lehrte. Paulus sagt, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Vorhin habe ich gesagt, dass im Lauf einer christlichen Biografie die Gemeinde an Bedeutung für das Wachstum im Glauben verliert. Ich habe nicht gesagt, die Gemeinde verliert die Bedeutung für den Christen, sondern die Gemeinde verliert ihre Bedeutung für das Glaubenswachstum eines Christen. Du fragst, was kann für ein Glaubenswachstum die Funktion der Gemeinde noch toppen? Und die Antwort von Paulus ist für meine Begriffe eindeutig: geistliche Übungen. Dazu gehört Bibelstudium, der Lobpreis. Paulus sagt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Aber die elementarste geistliche Übung ist und bleibt das Gebet. Und darum mahnt der Paulus, betet ohne Unterlass. Wo wir so Zeit mit Jesus verbringen und uns Gottes Geist öffnen, erfahren wir, wie Gottes Geist unseren Geist erfasst, wie er selbst Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Wir bewegen uns weiter auf der Reise durch das Land des Glaubens hin zu dem Ziel, das Gott sich für uns ausgedacht hat. Und deshalb nimm dir Zeit, deine Beziehung zu Gott weiterzuentwickeln. Dass du dir heute aus dem Gottesdienst gehst und sagst, jawohl, nächstes Jahr möchte ich Neues erlebt haben. So wie du auch in deiner Partnerschaft oder sonst wo versuchst, dass doch das immer wieder weitergeht. Ich habe das im Frühjahr auch erzählt, oder im Juni brachte die SZ in der Rubrik Profilen einen super Bericht über den brasilianischen Fußballstar Kaká. Es ging um seinen Wechsel vom AC Mailand zu Real Madrid. Dem wurde Profil bescheinigt, weil er trotz Talent und eines wirklich integren, vorbildlichen Charakters von Berlusconi dort nicht zu halten war. Und die Journalistin schreibt, man hätte ihn sich außer im Fußball auch im Fernsehen vorstellen können, in der Politik, das hängt im Reich Berlusconis ja alles zusammen. Kaká hat stets für einen anderen Herrn gespielt. Also ist immer noch der Bericht. Nach jedem seiner 95 Milan-Tore reckte er zum Zeichen des Dankes die Fingerspitzen gen Himmel. Der Mädchenschwarm ist nach einem Unfall in seiner Jugend Christ geworden. Nach seiner Fußballkarriere will Kaká in seiner Gemeinschaft Pastor werden. Bis dahin trägt er unter dem Trikot ein Hemd mit der Aufschrift »Ich gehöre Jesus«. Ob in Mailand oder Madrid, so schreibt die SZ unter dem Stichwort Profil über Kaká. Frage, was ist dein Profil? Was streichst du unter deinem Hemd, wenn du morgen wieder in deinem Alltag an die Arbeit gehst? Für uns hat eine neue Arbeitsperiode begonnen. Auf allen Ebenen. Auch in der Gemeinde ist vieles geplant. Unser gestriger Kinderkleiderbasar hat uns in diese Arbeitsrealität wieder zurückgebracht. Ich fand es toll, da kamen das erste Mal auf mich Leute zu, die gesagt haben, was macht ihr für ein Programm? Eine Frau kam aus der Nachbarschaft und hat gesagt, ich möchte gern für karitative Sachen Dinge spenden. Wie kann ich das bei Ihnen? Ich habe gesagt, kein Problem, machen wir einen Termin. Ich bin mal gespannt, ob es dazu kommt. Aber ich freue mich, dass wir lernen, Profil zu zeigen, und ohne dass wir mit Traktaten hinstehen, wird es erkannt, werden die Sachen gelesen und die Leute kommen und fragen, wer seid ihr? Mir ist in den letzten Monaten wichtig geworden, was uns dieser kurze Bericht über Paulus lehrt. Ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes ist ein Leben, in dem Jesus Mittelpunkt im Alltag ist. Ein Leben, in dem du lebst, was Kaká sich aufs T-Shirt geschrieben hat.
ich gehöre Jesus.
Wo wir uns so durch Gebet und Bibelstudium nach Gottes Geist ausstrecken, da erfahren wir garantiert in einem bestimmten, nicht kalkulierbaren, aber absehbaren Augenblick, dass Gottes Geist über uns kommt, dass seine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen, dass wir Liebe für andere spüren, eben durch den Glauben und durch den Heiligen Geist. Lasst uns darum beten, lasst das unser Ziel sein, wenn wir eben in dieses Gemeindearbeitsjahr gehen. Wir beten. Schöpfer unseres Lebens, barmherziger und treuer Gott, danke, dass du uns die Möglichkeit für Inspiration, für Regeneration, für Kraft in unserem Alltag gibst durch deinen Heiligen Geist. Ich möchte dich bitten, dass viele von uns nicht vorher locker lassen in ihrem Christsein, bis sie diese Erfahrung machen. Dass sie ihre Hände falten in ihrem Alltag und beten und damit rechnen, dass du diesen Alltag bestimmst. Herr, so mach du uns aufmerksam und achtsam, wenn wir nachher auseinandergehen und wenn wir an unsere Plätze zurückkehren. Mach du uns achtsam, wo du uns mit deinem Geist begegnest. Mach uns bereit, unserer inneren Stimme zu gehorchen, dass wir lernen, unseren Instinkt wahrzunehmen, der uns zu dir, zum Schöpfer, führen möchte. Amen.